Wer redet, ist nicht tot. Der Kulturpodcast mit Tanno Gerke und Jonas Mahon.
Einen wunderschönen guten Abend.
Guten Abend.
Ein frohes Neues wünsche ich.
Und danke, gleichfalls.
Dynamisch wie wir sind, legen wir direkt los, oder? Was denkst du?
Nichts gegen einzuwenden. Wir haben alle jetzt überlebt, was ihre Starts in das Jahr angeht. Wir kämen dann sogar mal heute zurück, kämen später zurück als die heute Show. Mehr Dekadenz geht eigentlich nicht.
Ja, geplant war das natürlich. Wie ist deine Stimmung? Bist du aufgeregt? Freudige Nein. Erwartung oder überhaupt nicht? Einfach gedämpft.
Ach, gedämpft, das klingt auch so nach Endzeit. Nein, gedämpft wäre auch so. Aber es ist, die Sachen dringen noch zu einem, aber sie verkümmern und verhungern so ein bisschen auf dem Weg dahin. Man sieht dann noch, ja, das sind die Sachen, die passiert sind, aber bis sie dann bei mir sind, sind sie irgendwie auch ein bisschen pflegeleichter geworden dann.
Alles sehr kryptisch, was du davon dir gibst.
Meinst du wirklich?
Ja, ich weiß nicht genau, was du meinst.
Gar nicht. Ich finde, so normale Leute, die das so, oder auch ich früher, wenn ich so ganz intensiv wahrgenommen habe, irgendwo passiert irgendwas, sei es jetzt hier räumlich näher im Privaten oder auf der großen, weiten Welt, und dann hat man das so an sich rangelassen mittlerweile, und es ist keine bewusste Entscheidung, das nicht mehr an mich ranzulassen, sondern mittlerweile, ich nehme das noch wahr, ja, aber eher so alles auf Setzkasten Maßstab, ja.
Aber das ist doch eigentlich gut, wenn das so ist, dann entsprichst du doch deiner Rolle oder auch unsere Rollen, die wir hier im Podcast einnehmen, doch mehr, als man ja das für möglich gehalten hatte. Das ist doch eigentlich auch ein bisschen das, wofür wir stehen, die Welt nicht so nah an sich ranlassen.
Zu einem großen Teil, ja. Schwierig würde es dann, aber das kann ich bei mir zum Glück noch nicht sagen, schwierig würde es dann, wenn auch die Sachen, die einen so unabhängig vom Welt- oder Privatgeschehen bewegen, ja, die Sachen zwischen den Buchdeckeln und so, wenn auch die auf so ein Playmobil-Niveau herabschrumpfen würden. Da erlebe ich aber gerade im Grunde das Gegenteilige. Also
da erlebst du ja wohl einen zweiten Frühling, wenn ich das meine.
Ja, Weltgeschehen, Büffelmann und so, oder war das Bison-Büffel? Ich kenne auch den Unterschied gar nicht, genau wie Kamel und Dromedar. Auf jeden Fall, das ist mir, das ist, ich will es noch wahrnehmen, es ist zu lustig, um es nicht wahrzunehmen, aber es ist irgendwie, es bleibt fern, und das andere, das blüht doch ein bisschen noch auf, ja.
Aber das ist doch schön, aber ist das die Blüte vor der Vergängnis, oder?
Welchen versoffenen Dichter zitierst du hier denn gerade?
Na, mich?
Jetzt hast du aber was zugegeben, ne? Jetzt hast du die wahre Identität des Twitter-Bans zugegeben.
Naja,
ist auch schön, so ein Twitter-Ban. Meint man jetzt Trump oder meint man Gerke?
Ja, der schläft ja auch immer. Der kommt dann aus sich raus, wenn er gerade Lust dazu hat. Also auch ganz im Podcast-Stil, obwohl wir uns da jetzt ja große Ziele gesetzt haben, zumindest die nächsten Monate erstmal uns wöchentlich auch zu melden.
Ja, das war ja auch immer sehr so, genau.
Ja, es ist natürlich auch schon viel gesagt worden im letzten Jahr und im Jahr davor, aber man merkt ja doch, es gibt also grundsätzlich auch, das ist ein Fass ohne Boden, es gibt immer sehr viel zu sagen.
Ja, solange man in der Sprache lebt, ist man ja unsterblich. Es ist ja auch, wenn du dir die verschiedenen Künste betrachtest, guck dir mal eine Tonleiter an. Die ändert sich ja von, sage ich mal, Monteverdi bis Verdi nicht. Deswegen spielt er auch die große Musik zwischen Monteverdi und Verdi. Danach wird es sehr, sehr schwierig. Da kam auch der Jazz mit großartigen neuen Impulsen und so. Aber dann war es auch irgendwann vorbei. Formenspiel, Kunst, Bildende ist nochmal ein Zwischending, aber das Unendlichste ist natürlich die Sprache, denn das wandelt sich ja sekündlich. Und da lebt man wirklich im Ganzen und im Fließenden. Von daher muss man sich da keine Sorgen machen. Solange man redet, ist das wirklich alles vibriert da und blüht. Ja.
Ja, wunderbar. Und du hattest ja eben schon angesprochen, die Dinge, die so in der Welt passieren, sind das dann eher so Weltgeschehen im Sinne von politischen Sachen, die du versuchst, weniger an dich ranzulassen oder die weniger an dich herantreten? Oder sind das tatsächlich dann so Pandemie-Sachen, an denen man ja quasi nicht drum herum kommt, sich damit auseinanderzusetzen in irgendeiner Form?
Ja, da müssen wir uns auch gegenseitig nichts vormachen, denke ich. Wir gehören doch zu den am verschontesten bleibenden Menschen dieser Pandemie. Ne? Wir haben einigermaßen so ein online machbares Homeoffice-Lebensentgelt monatlich. Ja. Und ansonsten wünschte man sich auch vielleicht wieder eine Zugfahrt ohne Maske oder so. Aber eigentlich dürfen wir doch weit weniger vernehmlich klagen als so viele andere.
Sicherlich, aber ich nehme mir trotzdem das Recht raus zu klagen und muss dazu auch gleichzeitig sagen, dass der Monat Januar, finde ich sowieso, ist für mich einer der schwierigsten im Jahr, doch kein so leichter war. Also ich meine, es ist doch immer im Dezember, da ist es auch, wenn Weihnachten für dich jetzt nicht so eine große Bedeutung hat, aber es ist doch irgendwie ein Fest, es ist doch eine Instanz, worauf man irgendwie zusteuert und dass sich viele Dinge organisieren. Und dann ist im Januar immer die große Leere, nichts steht an, alles ist dunkel, alles ist kalt. Und ja, normalerweise nehme ich dann immer die Außenwelt so ein bisschen, die intakt ist, um mich daran, ja, in so einen gewissen Flow, wie man heutzutage sagt, mit reinzuziehen. Aber wenn auch die Außenwelt komplett stillsteht, dann ist es doch ein bisschen schwierig, zumindest für mich, ja, diesen Monat zu überstehen. Aber ich habe ihn überstanden, ich sitze hier. Ja, also würde ich doch sagen, dass mich das ein bisschen indirekt schon belastet.
Ach so. Ja, freut mich, also dennoch dich dazu durchgerungen hast, weiter da zu sitzen. Nun, ich finde es schade, wenn manchmal bricht man so Podcasts ab. Früher war aber noch einzelne gute Sachen drin, waren eben bei Twitter und du und Twitter und du und Ben und Twitter. Da hat jemand irgendwas gehört, dass er auch nicht es in einem fertigen Podcast geschafft hatte. Und zwar der Ben auf Twitter, der war ja, der fing ja wirklich stark an, liest dann stark nach. Irgendwann war er ganz verstummt. Und dann habe ich gesagt, ja, der Tano, der ist doch wirklich, ist doch keine Arbeitsmoral. Und ich habe mir gedacht, ja, aber es passt ja zu Ben. Das heißt, Tano ist ein Typus, der sogar, wenn er etwas macht, wo alle Welt sagen mir, das war nur nichts, das ist nun falsch. Kann er eigentlich sich doch darauf berufen, richtiger hätte man es nicht machen können, weil das ihm doch alles, also sehr vieles in der Welt, was so ohne sein Zutun geschieht, spielt ihm sehr in seine arbeitsfaulen Hände. Ne?
Ja, das haben die Lehrer auch schon früher gesagt. Aber man muss doch dazu sagen, dass auch so ein Dichterleben oder das Leben eines Schaffenden, eines Kulturschaffenden im weitesten Sinne, dass das doch aus der Retrospektive immer anders ist, als wenn man ganz nah da dran ist. Also ich weiß es jetzt bei Ben nicht genauer, aber das lässt sich sicherlich auch auf andere übertragen, dass doch im Nachhinein wirkt das alles sehr dicht getaktet und ja, das fühlt sich so an, als hätte er alles ja so Schlag auf Schlag publiziert. Aber dass da auch mal Löcher drin waren, das wird ja bei jedem so sein.
Ich meine, gerade bei Ben, das ist aber, kannst du dir richtig auch vorstellen als Typ, ja, bei welchem Dichter kannst du dir vorstellen, dass er mal aufsteht und sagt, ja, jetzt die nächsten zwei Wochen mache ich erstmal nix oder wie der so eine Kreuzung Schröder, Ben, gib mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier. Das kann man sich ja bei beiden absolut vorstellen. Aber da wir ja ein Kulturpodcast sind, interessante Frage für dich, so also bei welchen Dichtern kannst du dir dann absolut, also am wenigsten vorstellen, dass die irgendwann mal aufstehen und sagen, heute habe ich keinen Bock?
Ich glaube, die Frage zielt so ein bisschen darauf, ab, was wir schon mal andiskutiert hatten, ob ein Dichter leiden muss. Also zum Beispiel Goethe hat sicherlich anders gelitten als diese ganzen modernen Lyriker. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Goethe mal gesagt hat, jetzt mache ich mal zwei Wochen nichts. Und ein Hoffmannsthal zum Beispiel, kann ich mir das auch schwer vorstellen.
Ja, aber findest du nicht, dass diese Sachen, wie produktiv ist man und wie sehr leidet man oder leidet man überhaupt, dass das auf zwei verschiedenen Achsen spielt? Weil das ist so, also man weiß ja vielleicht auch sowohl aus den Biografien irgendwelcher Leute als auch aus der eigenen Geschichte, also dieses so ein bisschen Leiden und dann mal schreiben, ja klar, aber nicht selten führte das Leiden dazu, dass das Schreiben passiert ja immer erst nach dem Leid, nach der Überwindung. Während man leidet, schreibt man es generell erstmal weniger. Das ist vielleicht bei Schiller oder so, und da ist es ja auch nur, in Anführungszeichen, nur so ein körperliches Leid, wie die Nieren sind pulverisiert und so. Aber wer wirklich leidet, schreibt der auch währenddessen? Das kommt mir sehr selten vor.
Nee, das ist ja wahrscheinlich dann so eine Phase, wo man auch sammelt und das dann hinterher, genau, rauslässt, auf den Punkt bringt. Oder was würdest du sagen, George, um mal deinen großen Stern da zu nennen?
Meinst du, er hat da, okay,
gut, ja. Mhm. Ja, Schaffenskrisen. Wie sieht es bei solchen meißelnden Dichtern aus, wie ein Interviewpartner mal sagte? Oder hat das der Fragesteller gesagt, wie auch immer?
Nee, das hat schon der Adam gesagt. War auch ein guter Spruch von ihm, dass das Skulpturale, natürlich müssen wir nicht drüber sprechen, ja, dass ja auch der Gegenpart zum Weiblichen, zum Verfließenden, zum Sfumato und so. Naja, egal. Auf jeden Fall, George hat ja auch nicht viel geschrieben, ja. Das ist ja auch, der hat ja auch, glaube ich, sogar mehr übersetzt, als er wirklich selbst gedichtet hat, was mir ein anderer Dichter mal gesagt hat. George hat, ich liege jetzt vielleicht falsch, aber so Lebenswerk, eigene, selbstgeschriebene Gedichte vielleicht um die 1000 oder so. Ja, das ist natürlich nicht also kommt einem nicht so wenig vor als Gedichtanzahl, aber auf so ein normales Menschenleben hochgerechnet. Also das, ich meine, wir wissen ja, was Schilling und so den ganzen Tag über macht und so, und das dann schon natürlich sind andere Größenordnungen, wo man sich auch fragen kann, ob das dem Werk immer so gut tut.
Ja, das wäre dann natürlich die nächste Frage. Findest du es tendenziell gut, wenn irgendjemand so ein kryptisches Werk hinterlassen hat oder vielleicht nur so 2-3 Bändchen, oder müssen das wirklich Meter sein, wo man sich dann durchwühlt und die Rosinen sozusagen raussucht?
Weil ja, du, mit deiner etwas verschwommenen münsterländischen Sprachführung gerade musste ich an die Zwillingsenkel von Ben, die am 20. Juli 1944 geboren wurden, denken, so 1, 2, 3 Bändchen. Aber du hast ja mit
Bändchen. Jonas, ich merke schon, du wirst warm, ja, sehr gut.
Na, ja, auf jeden Fall, das ist aber doch interessant, dass Bens Enkel, schreibt er ja so Stauffenberg-Attentat und kriegt dann so Nachricht Enkel geboren, finde ich schön. Ja. Naja, auf jeden Fall, um da auf deine Frage zurückzukommen, mit fortschreitendem so kulturellen Gedächtnis, ohne Bruch im kulturellen Gedächtnis. Wir leben heute in der interessanten Zeit. Also früher hat man sich vielleicht so einen Bruch des kulturellen Gedächtnisses vielleicht herbeigesehen, weil es zu belastet war. Also auch zu belastet im Positiven. Zu viel Gutes, was man nicht mehr alles vor Augen führen kann überhaupt, wovor man auch als selbst vielleicht schöpferisch Begabter kapituliert und sagt, ja, sorry, was soll ich hier nochmal übrigens kapitulieren? Ich habe neulich einen Versprecher, glaube ich zumindest, von Robert Eberhardt gehört, der mein Lieblingsversprecher aller Zeiten bisher. Und zwar Capri, da spielt ja auch der Roman von Martin Moosmann. Er hat
ja
wahrscheinlich.
Das ist aus dem Video, ja?
Ja, er hat wahrscheinlich kapitulieren auch wirklich gesagt, der Robert Eberhardt, aber es war so ein bisschen verwaschen und ich habe mir dann gewünscht, er hätte was anderes gesagt, und zwar ist das mein neues, vielleicht habe ich es auch erfunden, ich weiß es nicht, mein neues Lieblingswort, und zwar kapitulieren. Also es ist, wenn wir irgendwann keinen Bock mehr haben und da irgendwo auf so einen Felsvorsprung ziehen mit einem, woher kommen die Katzen denn da, diese, mit den Namen da, die auch mit der Aristokratie, diese edlen Katzen, diese Verwöhnten da, diese.
Das weiß ich nicht. Ich kenne nur Perserkatzen.
Ja, genau.
Aber sowas ist wahrscheinlich nicht.
Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, dann kann man sagen, ja, machen Sie noch was? Kommt da von Ihnen noch mal was? Wollen Sie noch mal Europa retten und so? Nein, ich habe kapituliert. Bitte bringen Sie mir noch einen Drink und so. Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber mal eine ganz, oder gibt es einen Punkt, den du machen möchtest? Sonst eine Zwischenfrage? Ja,
das ist mal mein Ehrgeiz, doch noch so zu tun, als hättest du einen gegeben.
Ja, warte, dann bitte, ja.
Was war noch das Thema? Genau, kulturelles Gedächtnis. Wir leben heute in einer Zeit, wo diese Hoffnung, die verschämt, oder auch die Angst mancher Kulturkonservativer, dass da ein Bruch sich vollziehen könnte im kulturellen Gedächtnis, weicht ja meiner Beobachtung nach eher der Realität, dass das Gedächtnis so langsam löchriger und überhaupt so ein bisschen dementer und so wird. Ja, also das ist, damit hätte man gar nicht gerechnet. Man hätte eigentlich gedacht, durch einen Weltkrieg oder so, oder durch irgendwas, durch einen Kometen oder Dinosaurierkatastrophe oder so, wird alles ausgelöscht, wir dürfen neu anfangen. Aber das zieht sich ja ganz lang hin. Es wird da ganz langsam ausgedünnt, das Gedächtnis. Und in der Phase der Ausdünnung ist es natürlich ratsamer, man schreibt 100 krasse Aphorismen wie Heraklit, als man schreibt 200.000 Verse. Ne?
Das ist natürlich ein Punkt, auf den wir immer wieder zurückkommen. So eine richtige Apokalypse, in der alles untergeht, die ist uns vergönnt. Also das ist so ein langsam ein Delirium-Zustand, in dem man hineingeschoben wird. Und ja, es lauert ja auch ständig dieses Argument im Hintergrund. Man kann auf alles zugreifen, das ist ja alles verfügbar und so. Aber gerade dadurch verschwindet es ja. Das hat mir auch schon mal mit Lisa Eckhart und so hattest du das auch schon mal angedeutet. Und das ist ja ein wichtiger Zusammenhang, dass man quasi in diesen Narkosezustand reinschlittert.
Ja, finde ich aber auch sehr gut von dir natürlich, wie das bei dir so unter der Hand rauskommt, diese Bewunderung für die alten Kulturen, die sich praktisch, heute sagt man ja, Loser, ne? Vulkanausbruch, Barbarenhorden fallen ein, tot, weggemetzelt, doof gelaufen, Loser der Geschichte, Pech gehabt. Aber die wahre Haltung dazu muss ja sein, wie du auch gerade zu Recht es andeutest, diese gewisse Völkerschaften der alten Welt hatten sich die Apokalypse verdient durch ihre Größe. Das kann man von uns vielleicht nicht sagen, aber dafür ist es auch ein bisschen bequemer und wir haben eine in dieser Apokalypse auf Pflegestufe haben wir sogar eine Zentralheizung und so. Also so sehr darf man sich nicht beschweren.
Nein, natürlich nicht. Aber ich habe auch in diesem Zusammenhang bei Chorin neulich einen interessanten Gedanken gelesen, der wahrscheinlich nicht so exklusiv ist, aber wo er eben ja schilderte, dass beispielsweise das Griechenland, was ja ja die geistige Vorherrschaft Europas eingenommen hat oder dann erst über Rom und so weiter, und dass es diese geistige Vorherrschaft aber erst errungen hatte, als es seine realpolitische Macht verloren hatte. Oder ähnliches bei Byzanz. Byzanz wurde ja erst so zum Gegenrom, als es quasi untergegangen wurde. Dann ist auch die Frage, wie stehen für uns die Chancen, dass wenn Europa im klassischen Sinne verschwindet, dass dann diese geistige Vorherrschaft nochmal antritt. Vermutlich schlecht.
Wie war der Satzteil vor über Byzanz, bevor es dann untergegangen ist? Also das habe ich akustisch nicht ganz verstanden.
Dass es dann zu einem eigenen Rom wurde, sozusagen zu einem Gegenrom für die Orthodoxen, für die Russen, für Russland.
Ja gut, Byzanz ist ja ganz schwierig zu vergleichen mit anderen, mit fast jedem anderen Reich, weil normale Reiche wachsen ja. Ne? Also wenn du dir anguckst, so ganz auch ein schönes Spiel, 753, Rom schlüpft aus dem Ei. Also welche anderen Spiele könnte man mit so Zahlen noch machen?
ist das ein Spiel, was ich kennen sollte, oder hast du dir das gerade ausgedacht?
In der Schule gab es mal so Sprüche, so 753, Rom schlüpft aus dem Ei, oder 333 bei Issos Keilerei und so, kennst du das nicht?
Dann muss man sagen, da gebe ich die Schuld an mein Bundesland weiter. Sowas haben wir in der Schule nicht gelernt.
Also ja, was heißt Schuld? Ich finde es peinlich, aber auf eine nette BRD-Art, also auf eine tolle Art, oder?
Ja, ich weiß nicht. Ich kenne es jedenfalls nicht, aber ich wünschte, ich hätte es, ja. Erzähl doch nochmal so ein paar Spielchen.
Nee, das sind die einzigen beiden, die ich in der Schule gelernt habe. Das sind so halt die Merksprüche. Vielleicht gibt es noch ein paar andere, die ich nicht kenne. Natürlich kann man immer auch dann selber welche erfinden. Ja, ist ja nicht so schwer mit diesen Reimworten. Ne?
Ja, jetzt kommt natürlich wieder meine Rolle. Also an die Zuhörer, wenn ihr Spielchen kennt mit Zahlen, bitte lasst uns davon erfahren.
Ja, die Reime, die übersteigen ja auch nicht die Fähigkeiten der meisten, ja.
So nein, das denke ich auch.
753, Rom schlüpft aus dem Ei. 1832, mit Goethe ist's vorbei.
Aha, und ich, ja, nicht ja, schlecht. So merkst cool, du dir die ja? ganzen Daten, ist cool.
Nee, das war jetzt, ja gut, wer sich das Datum von Goethe merken muss und diesen Podcast hört, der soll es bitte abschalten, ne?
Ja, jetzt sind wir wieder unter uns.
Oder? Nein, ja, das wissen doch viele. Also bitte. Byzanz. Ja, von wegen ein Reich muss wachsen. Rom 753, da dauert es ja ein paar Jahrhunderte. Also das ist ja krass, diesmal kommen wir ganz oft noch auf Sachen zurück, die in normalen Podcasts längst übersprungen worden wären. Das macht bei mir fast Angst. Auf jeden Fall, Byzanz war ja von Anfang an praktisch da, weil das von oben herab, so als Filiale im Grunde dann deklariert wurde oder gegründet wurde. Das ist eigentlich der komplette Ausnahmefall für ein sogenanntes Reich. Ne?
Mhm. Gibt es dazu wohl Vergleiche in der modernen Welt? Welche Filiale hat sich selbstständig gemacht und dann letztlich die Gründer überdauert?
Also ein Land, das ja auch sehr von Anfang an da war, zumindest jetzt in der Formalstaatlichkeit, nicht in dem ganzen Mythischen und so, was ja vom Wachsen, Entstehen her und so, in der reinen Staatlichkeit jetzt im 20. Jahrhundert nicht so lang brauchte, ist ja Israel, ne? Mhm. Weil Israel hat das Land dann bekommen, sage ich mal. Und normalerweise, das ist auch ein sehr komplexes Ding, weil natürlich kannst du sagen Entwicklung und so, aber die Entwicklung und die Formalstaatlichkeit, da liegen halt im Fall von Israel einige tausend Jahre dazwischen, ja, was ja sehr faszinierend ist. Und wenn man das alles zusammenrechnet, dann hat das wahrscheinlich gute Chancen, diese spenglerische Halbwertszeit von 1000 Jahren nochmal deutlich zu übersteigen. Weil die haben ja, das Interessante ist, bei den Kulturen kann man Jahre anrechnen. So von wegen, stell mal vor, du bist ein Reich und kommst so zum Guinness World Records Book Manager und sagst, ich möchte hier einen Rekord anrechnen lassen. Ich bin ein Reich und ich habe 1000 Jahre. Und dann sagt er, ja gut, 1000 Jahre, da sind sie aber noch nicht ganz Weltrekord. Und dann sagst du, ja, aber ich will mir frühere Reichzeiten noch anrechnen lassen. Und wenn du so, Israel kann dann sagen, hier, ich habe noch hier mit König David und so und Salomon zusammengerechnet, habe ich schon so und so viele Jahre. Sagst du als Guinness World Book Record Reich Manager dann, sie können sich nicht das Reich von damals anrechnen lassen, oder sagst du, ja klar, tolles Reich?
Ja, doch, auf jeden Fall, natürlich. Das ist ja sicherlich der Geist, der dann auch zur Gründung geführt hat. Doch, als ich als Guinness Book Verwalter würde das anrechnen lassen. Und dann wird es natürlich schwierig, Israel da die Konkurrenz zu machen.
Wobei man noch ganz, wir hatten mal einen sehr geilen Kommentar unter einem ganz früheren Podcast, hat mich echt fasziniert, wo man jetzt wieder, gut, dass wir von Israel drauf kommen, das zeigt, wie bunt wir sind, ja, und zwar zu Ägypten. Ja. Und da hat mal jemand kommentiert unter unserem früheren Video, die Zeit, die zwischen Kleopatra liegt, also diesen ganz letzten Ausläufern des ägyptischen Großreiches, und zwischen uns heute, diese Zeitspanne ist weniger groß als die Zeitspanne, die zwischen den großen Anfängen des ägyptischen Altreichs liegt und seinem Ende. Das heißt, dieses ägyptische Reich umfasst praktisch einen Zeitraum, wo bei uns nachher in derselben Zeit ein absolutes Auf und Ab verschiedenster Kulturen sich vollzogen hat. Also da muss man schon Respekt vorhaben vor der zeitlichen Ausdehnung dieses Reiches.
Unbedingt, ja. Sehr guter Kommentar, erinnere ich mich auch noch dran. Und ich meine, das ist natürlich auch das, was gängig angebracht wird. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn man seine Existenz noch ein bisschen kleiner machen will, dann natürlich die Menschheitsgeschichte, 60 Jahre, wie viel das auf diese Gesamtgeschichte der mehreren 10.000 Jahre gerechnet ist, ist doch sehr wenig. Aber das führt uns natürlich zu der Frage, die man auf unseren Podcast übertragen könnte oder auf unsere Zeit generell wohl besser. Stehen wir am Anfang oder am Ende von einer Zeit? Haben wir das Ende schon durchlebt und das, ja, das Technokratische wartet auf? Oder, ja, was denkst du?
Naja, also am Ende dieses Abendländischen stehen wir sicherlich. Das ist ja mal keine Frage. Aber die interessantere Frage finde ich ja fast, ob dieses Ende des... Wenn wir jetzt so eine selbstzentrierte Sicht hätten, würden wir sagen, ja, schade, Abend an so. Aber wenn man so ein bisschen über den Tellerrand guckt, muss man auch sagen, das ist auch immer mit die Gefahr, dass man dann sich zu sehr überschätzt, ja, dass man auch wieder umgekehrt selbstzentriert ist, dass man sagt, weil das Abendland endet, endet irgendwie jedes in sich geschlossene Reich als Kulturraum. Aber den Verdacht kann man ja haben heute. Also,
dass das so ist?
Naja,
aber die also asiatische Raum, China und so, sieht mir nicht so aus, als würden die sich so schnell als Kulturraum auflösen.
Das ist für mich aber auch, die sind für mich, die laufen außer Konkurrenz, würde ich sagen. Also habe ich ja oft auch schon mein spezielles Bild zu den Leuten da schon oft hier zum Besten gegeben. Ich finde, ein wirklich großer Kulturraum, der dann auch später zurecht neben den großen, die wir gerade genannt haben, stehen wird, der hat ja dieses Faustische auch. Und mit dem Faustischen liegt ja auch, dass es irgendwann dann zugrunde geht. Aber China, ich finde, wie viel darf dein Sieg zählen, wenn du nie kämpfst oder wenn du auch nie mit dir selbst kämpfst und so? Also China hockt seit 5000 Jahren da, fett und bräsig wie der Buddha. Ja gut, die sind fleißig wie und bienenmäßig und so.
Ja, aber das ist inhaltlich falsch. Der Buddha ist nicht dick am Ende nach der Erlösung, aber das nur am Rande.
Ja, das hast du mit deinem Spezialwissen, willst mich wieder fertig machen und so. Ja, dafür, genau, dass ich weiß, ja, dass Goethe am 22. März gestorben ist, ja. Aber ich sag mal so, China... Also als Patient ist China zu stabil und zu mental gesund, um für mich interessant zu sein, sage ich mal.
Ja, das
also China stimmt. Wird auch in 5000 Jahren noch existieren, aber es wird gerade deswegen keine Sache interessieren, also mich zumindest nicht interessieren. Ich finde so ein gepflegtes Stürzen, ein gepflegtes mit sich und mit der Welt ringen und ein gepflegtes, Alter, was habe ich getan? Ein gepflegtes et in pulverem reverteris gehört einfach zu einem großen Reich dazu. Da kann man nicht 10.000 Jahre da hocken.
Mhm. Oder? Ja, natürlich nochmal, ja, natürlich, verstehe ich schon. Aber das ist, glaube ich, auch schon, wie wir in unserer Telekom-Diskussion heute angeklungen hat, es ist eine sehr europäische Haltung.
Ja, soll ich mich jetzt entschuldigen dafür bei
anderen? Nein, aber das ist ja wohl eine Feststellung. Mehr soll das ja gar nicht sein.
Ja, aber das klingt ein bisschen zu wenig euphorisch für mich. Also,
ja.
Sorry, aber ich meine, dann sage ich immer Amerika und große Sache und so, aber was, wenn diese Welt irgendwas lebenswert macht, dann Europa, oder?
Natürlich, obwohl ich auch schon mal drüber nachgedacht habe.
Nach China zu ziehen, ja.
Nein, natürlich nicht. Ich denke da manchmal so nach, als wir bei Hörauf waren und auf diesen Stühlen saßen. Und ich habe leider vergessen, von welchem Stamm diese Stühle stammten. Denke ich mir, wenn ich mal so einen Tag an irgendeinem Hof verbringen würde, ja, ich weiß nicht, du würdest sicherlich irgendwas, ja, weiß ich nicht, also sicher vielleicht auch nicht am preußischen Hof, aber vielleicht irgendwie Karl der Große oder so, oder weiß was ich, was du nehmen würdest, oder Friedrich der Hohenstaufer, aber ich glaube, ich würde dann schon mal so wirklich in ganz entlegene Ecken gehen und dann auch gerne auf diesen Stühlen sitzen. Erinnerst du dich, aus welchem Stamm folgt die Kamen?
Ja, das ist wohl, also auf jeden Fall geht's in Richtung Zweistrom, vielleicht aber noch weiter. Ich würde mich fast darauf festlegen, es ist aus dem Kulturraum, wo heute der Staat Iran drauf sitzt, ja.
Ja,
der ist genau. Ja, mit dem ist ja der Hörauf auch sehr verbunden. Der Hörauf ist ja immer so, er schätzt ja auch sehr, Armenien und so, ja, also die Sachen, die nicht direkt so da groß prunkendem historischen Gewande sich einem aufdrängen, auch in den Historiografien, sondern die eher so ein bisschen, wo man denkt, oh, da war ja auch noch was. Und dann guckt man da genau hin und denkt sich, ach du Scheiße. Und genau so bist du ja auch. Du bereist ja auch den Balkan und so, du fährst ja eben nicht direkt nach San Francisco, ja?
Nee, aber wie gesagt, habe ich auch gesagt, würde ich mittlerweile auch gerne mal machen.
Ja. I Left My Heart, kennst du, in San Francisco?
Nee.
Tony Bennett, haben wir auch noch nie genannt in diesen ganzen Podcasts, wenn wir Pech haben.
Tony also, Bennett
muss nicht, dass er, nicht, dass er irgendwann stirbt und wir haben ihn nicht mehr genannt. Jetzt haben wir ihn genannt und er lebt da noch. Ja, wahrscheinlich so wirklich der letzte von diesen, von dieser großen Generation. Ne?
Ja, ich muss ihn mal eben googeln, damit ich ihn mir anschauen kann.
Er ist, Tony Bennett ist ein Beispiel für die Leute, die im Alter deutlich besser aussehen als jung.
Jung sehe ich nicht, ich sehe ihn alt, aber natürlich ein, ja, wunderbar. Charisma ja, kommt quasi aus dem Bildschirm raus.
Was heißt Charisma? Du hast ja gerade schon gemeißelt, was der Adam über Georges Gedichte gesagt hat. Das gilt ja auch für manche italienische Gesichter und so. Und Tony Bennett sieht natürlich sehr aus wie Gerhard Baum, unser alter liberaler FDP-Rollkragenpulloverträger. Aber Tony Bennett ist ein guter Typ. Ja? Wobei mein ewiges Ideal wird Andy Williams bleiben. Ja? Mhm.
Aber da klingt an, hast du was gegen Rollkragenpulloverträger?
Ich habe halt eher was gegen Gerhard Baum als gegen seinen Rollkragenpullover. Nein, ich bin ja selbst einer. Ich hatte
ja, will ich doch meinen.
Bei einer mündlichen Prüfung in Ethik, da kam ich dahin, alle haben mich ausgelacht, von wegen ich channele so Foucault und so, oder wo ich erstmal erklären musste, was Foucault für ein Vollidiot war und so. Aber ich bin auch dagegen, dass so Leute wie Foucault irgendwie den Rollkragenpullover für sich beanspruchen. Also, ja, das hat ja auch der Harald Schmidt neulich gesagt, über Gerhard Baum, als er da auf den Rollkragenpullover abheben wollte und dann von wegen Foucault. Also, der Rollkragenpullover ist viel größer als Foucault.
Gibt es für dich schlimmere Denker als Foucault? So aus dieser Riege?
Also ich sehe ihn jetzt, er ist in einer anderen Schublade für mich, aber es gibt für mich überhaupt kaum also ekligere Menschen als Foucault. Also als Denker sehe ich ihn jetzt mal eh nicht. Aber also allgemein als
ja,
Mensch.
Als Soziologe oder wie man das dann heutzutage nennt, ja.
Ja, aber als Mensch, als, ja, von mir aus. Als Erscheinung in seinem Privatleben und sonst wie, also einfach rundum repulsiv, ja. Mhm.
Ja, sehr unsympathisch, finde ich auch. Ja. Wo er natürlich einen ikonischen Kopf hat, aber als Mensch, wieso meinst du denn so unsympathisch? Ist er, das kann ich gar
möchte nicht. Möchte ich eigentlich hier nicht, weil das einfach auch zu ekelhaft ist, ja.
Okay, dann
aber wenn man sich mit auch dem Privatleben Platz. Und so beschäftigt, das ist schon widerlich, ja. Also ja, mit so kleinen Nagetieren und so, aber ja, das ist einfach schrecklich, ja. Aber gut, mehr
hat muss er die, ja, das, da muss ich jetzt die Nachfrage gestatten. Die kleinen Nagetiere hat er gehalten, oder wie?
Ich will das auch gar nicht so genau wissen. Ich weiß nur, alles, was über den Mann an Alkovenmärchen und Gerüchteküche in Umlauf ist und brutzelt, traue ich dem zu. Vielleicht ist manches auch üble Nachrede, aber manche Leute treten eben so auf oder sehen eben so auf, dass sie sich selbst zuzurechnen haben, wenn die üble Nachrede irgendwann für Faktizität dann gehalten wird.
Finde ich sehr gut. Da schreiben bald wieder irgendwelche linken Blogs über uns. Wir hätten Foucault übel nachgeredet, indem wir behauptet hätten, er hätte Meerschweinchen besessen.
Nee, ich habe nur den Begriff Ratten in den Raum geworfen, was der mit denen gemacht hat oder ob der, das kann ja jeder für sich, aber ich, ja Ratten, mehr habe ich ja nicht gesagt.
Schlimm,
ja.
Oh, gut, wir wechseln das Thema.
Nachts schlafen die Ratten doch. Haben wir es auch gelesen in der Schule?
Nee. Wie gesagt, wir haben nicht gelesen. Ich habe Nordrhein-Westfalen-Abitur gemacht.
Ja, ich wundere mich auch manchmal, was du in der Schule gemacht hast. Ja, ich frage dich so alle paar Podcasts, kennst du das aus der Schule? Oder was für eine Schule? Ne? Aber
was ist das?
Ja, eben. Übrigens, dieses was für eine Schule, erinnere mich daran, wir hätten noch mehr in dem personalisiertes Reichbild bleiben sollen. Was das Reich, wenn es vom Amt kommt, sagt, wenn es ihm nicht angerechnet wird zu seiner Frau. Kannst du dir das vorstellen? Es wurde mir das frühere Reich nicht angerechnet.
Was sagt er? Aber warum sagst du das so rheinländisch?
Ja, ich finde ein Reich, das sauer ist, weil es nicht die volle Zeit, Laufzeit bekommen hat, das hat für mich so was Rheinisches. Weil es ist irgendwie nett, es hat so ein Lokalkolorit, aber ein Reich beschwert sich ja nicht auf Hochdeutsch, oder?
Nee, ein Reich antwortet dann, glaube ich, mit Taten und Verband und so weiter. Aber das antwortet doch nicht rheinländisch, ein Reich.
Ja, aber doch nicht, wenn es vom Amt kommt.
Auch das Amt existiert danach nicht mehr. So stelle ich mir jedenfalls mein Reich vor.
Das Gute halt an diesem großen Reich als Personifikation auf dem Amt und an dem Rheinischen, diese Verbindung wird gestiftet dadurch, dass das Rheinische immer so was Erdendes auf eine Art auch Urkomisches hat, ja, was natürlich in einer wunderbaren Spannung steht zu diesem Reich als Personifikation. Der Schilling hat mir gesagt von seinen rheinischen Freunden, die auch immer katholisch sind, ja, selbst so eher neuheitlich geprägt und wenn man dann zu den Rheinländern kommt und mal glauben, die nehmen den Katholizismus und so ernst, ja, und hört dann, wie die drüber reden. Ja, da war so ein rheinländischer Freund. Und meinte, ja, die müssen ja schnell noch in die Kirche. Und dann Zitat, dass die noch ihre Andacht kriegen. Er klang dann sowieso eine Weile hier, ich brauche auch noch meine Andacht und so. Ja, und ich, wo ist mein Reich und was? Ja, das ist irgendwie das Gute am Rheinischen. Ja,
aber könnte man von dem Rheinischen doch auch auf Spanien übertragen. Also die Spanier, das sind doch sehr große Lustmolche, will ich mal so dezent formulieren. Und das ist ja wohl dann auch kein Zufall, dass die gleichzeitig so katholisch sind. Also es gibt ja vermutlich kein so drogenaffines Land in Europa wie Spanien. Und gleichzeitig dieser strenge Katholizismus, also für irgendeinen Zusammenhang muss es da wohl geben.
Bei Land und kein so, so Statistiken, drogenaffiner oder was weiß ich, Altersdurchschnitt, würde ich mal sehr vorsichtig sein, gerade in Europa, weil die ganzen Zwergstaaten verhageln dir jede Statistik. Du kannst dir auch denken, krasses Land mit krasser Gesundheitsversorgung, da werden die Leute in Europa bestimmt am ältesten. Aber am Ende ist immer noch der Vatikan oder Andorra.
Luxemburg oder so,
ja. Genau, die ja auch eigene Länder sind, wo Leute sagen, nee, da ist immer noch krasser. Das heißt, in Europa wäre ich mit so Superlativen ziemlich vorsichtig, weil so ein Zwergstaat, der reißt schon ganz schön viel raus, ne?
Ja, aber wenn du mir so kommst, dass also so klein können wir im Podcast nicht anfangen. Da zählen solche Länder wie Luxemburg natürlich nicht.
Tut mir leid.
Vatikan aber schon, ne? Vatikan natürlich, aber Luxemburg ja nicht.
Wir müssen Achtung haben vor einem Land, das zustande gekommen ist durch Mussolini, ne?
Ja, wenn.
Erstmal, findest du eigentlich Mussolini besser oder Hitler?
Besser in welcher Hinsicht?
Ja, entscheid du doch. Nagel mich doch nicht fest. Also, nehme ich auch nicht ins
Kreuz. Wenn du solche Fragen stellst, da bin ich ja fast wie beim Amt, fühle ich mich hier durchbohrt. Da kann ich also fragen, wer ist interessanter als Person? Ja, sicherlich Hitler. Wer ist besser gekleidet? Sicherlich Mussolini. Soll ich noch ein paar Klischees bedienen?
Muss ich nicht. Ich meine, also heute sagen die meisten so beide lächerlich, ja. Aber dieses Bild, was man von Hitler hat, das weiß ja auch genau, das haben immer die 10 Minuten Crescendo von irgendwelchen Reden rausgeschnitten, so ein bisschen rumgeschreien. Und da ist ja klar, dass jeder denkt, komischer Typ, warum haben die den gewählt, ja. Aber bei Mussolini, sogar ich kenne von Mussolini keine einzige Aufnahme, wo ich nicht denke, ist doch lächerlich. Bei Hitler kenne ich so Aufnahmen. Und nicht im Sinne von, oh, der ist ja Wälder und so, sondern dass man verstehen kann, dass das für Leute interessant war, ja. Und nicht nur so eine schlechte Zirkusnummer.
Da möchte ich natürlich zu sagen, dass ich neulich mit einem Hörer in einem vertieften E-Mail-Austausch war über unseren Podcast, der gefragt hatte, wann geht's denn endlich weiter und so fort. Und der sagte dann, ja, aber ihr seid doch irgendwie im weitesten Sinne konservativ oder spielt zumindest die Rolle des Reaktionär und so weiter. Da könnt ihr doch nicht in jeder Folge irgendwie über den NS reden oder über Hitler. Dann kommt doch irgendwann jemand an und legt euch das negativ aus. Was entgegnest du solchen solchen Vorwürfen oder solchen Beobachtungen?
Schwierig. Also man kann sich als reaktionärer Laper natürlich einfach machen und sagen, ja, es ist ja alles Nazis und Modernisten und so. Der Punkt ist aber, dass
ganz kurz, ist nicht so, als hätten wir das noch nicht gemacht. Das
ist natürlich,
genau sozusagen.
Ich bin ja auch dafür, es sich oft auch mal leicht zu machen. Die Welt ist schwer genug. Wir sind ja für Säkularisierung und Zentralheizung und so. Ja? Also ein bisschen Bequemlichkeit muss auch erlaubt sein, gerade wenn man das wöchentlich macht. Aber wenn man mal dann ganz ehrlich sein will, und wir können es auch leisten, weil ich denke, man inzwischen, wenn man uns kennt, weiß man, dass wir da in einem sehr, sehr außerhistorischen, außerpolitischen Raum drüber reden. Also nichts, was wir hier sagen soll zu irgendwas, was weiß ich, beitragen, anstiften, was weiß ich. Alles, was hier
geschieht. Anstoßen, noch
alles, schlimmer. Alles, was hier geschieht, bleibt im Podcast. Ja, das ist im Grunde, das ist die alte Blätter für die Kunstlosung, ja. Die Intentionslinien, wie Safranski sagen würde, des Podcasts verlaufen nicht von innen nach außen, sondern die laufen hier im Podcast im Kreis, ja. Und es ist ein schöner Kreis, muss ich sagen. Aber nochmal zu Hitler. Sloter, da ist ja in den Anfang der 90er, als so ein bisschen das so aufbrandete und was ist dieses Deutschland? Da jetzt, wo es wieder vereinigt ist, werden wir noch irgendwas oder sind wir was und so? Und da hat der Sloterdijk in der Diskussion, wo auch Antje Vollmer und andere dabei waren, sehr interessant, auch die üblichen
Verdächtigen. Wie geht's Antje Vollmers Damen wieder gut?
Das darfst du eigentlich gar nicht erzählen. Und es ist auch Gertrud Höhler und Alfred Grosser und diese ganzen Leute, die saßen auch dabei. Und da hat der Sloterdijk, hat sich in die Haare bekommen mit Michael Stürmer. Michael Stürmer, ja, der weitaus schönere Haare hat als Sloterdijk, um das mal dazu zu sagen, auf jeden Fall. Und der Stürmer hat es eben so leicht gemacht und gemeint, ja, aber Hitler, das ist doch alles nur so ein bisschen Revolutionsgetöse und bla bla. Und Sloterdijk hat gemeint, in Hitler lebte schon auch eigentlich die ganze Reichsmystik des vergangenen Jahrtausends und so. Ne? Also, was man einfach sagen muss, Hitler ist der am schwierigsten auf den Begriff zu bringende Typ von diesen ganzen Nazis. Also bei Goebbels kannst du ohne Abstriche sagen, das ist einfach eine dumme dumme linke Sau, ja. Oder halt, wie man heute sagen würde, rechtsextrem, ja. Oder Bolschewist, Nationalbolschewist, also irgendwie irgendwas Doofes, Modernes, Irres, Fanatisches, ja. Natürlich ist Hitler auch Fanatiker. Aber was für einer? Und das ist eben die Frage.
Und das ist natürlich, das sind dann natürlich auch Mittel, die wir uns gerne bedienen. Also wenn man will, sagen wie, ja klar, Hitler, Nationalsozialismus war links und so weiter. Und wenn man gerade in einer anderen Diskussion ist, sagt man auch gerne, klar, Reichsmystik und Sonderweg und sowas alles. Also da ist natürlich viel Spielraum.
Der Sloterdijk hat sich ja auch nicht so ganz recht damit, ja. Man kann das viele andere anführen, dass Technik und Science Fiction.
Was war jetzt Sloterdijks Punkt? Genau.
Sloterdijks Punkt war, dass Hitler, also der Knoss genannte Hitler, immer das Alien aus Braunau, so von wegen Hitler so kam von einem anderen Planeten und auch wie Hitlers Beziehung zu Frauen und so war und überhaupt, dass das Weltliche und Trinken und Sex und so, das einfach vollkommen anders war wie jeder andere Mensch, wie auch die Frau Schmölders, Claudia Schmölders in dem Physiognomik-Video über Hitlers Physiognomie sagt, niemand sieht so aus wie Hitler, diese dümmliche Mystifizierung da. Das Besondere an Hitler war sicher nicht seine Physiognomie, ja, das ist vollkommen irre. Da hat der Hans Blüher hat schon recht, wenn er über Hitler sagt, Hitler sieht aus wie ein Neandertaler. Naja, egal, auf jeden Fall kam Hitler so aus dem Nichts oder ich will nicht den Lukács und so fortschreiben, ja, mit 1000 Jahre bis zu Hitler, aber der Sloterdijk hat schon recht, wenn er sagt, dass Hitler auf gewisse Dinge aufbauen konnte, aufgebaut hat. Sicher nicht irgendwie der gottgewollte Schlussstein davon war. So irre muss man da nicht, wie manche Linken das dann betreiben, muss man das ja nicht sehen. Aber also irgendwas läuft da schon hin, würde ich schon sagen, in der deutschen Geschichte. Ja, und das ist ja auch ein Grund, warum ich den Deutschen nie beim Weg getraut habe.
Sicherlich läuft da einiges hin. Die Frage ist natürlich auch, inwiefern sich da einiges verdichtet hat durch dieses Vakuum, was vorher entstanden durch diese metaphysische Obdachlosigkeit und all solche Dinge. Was sagen wir dem Leser? Wir können über Hitler reden, wie wir wollen, vermutlich.
Nee, das können wir eben nicht sagen. Das ist auch ein Problem, das können wir offen ansprechen. Also jeder kann heute ungestraft im Grunde, Hitler. Hitler ist ja inzwischen eine Figur wie Bigfoot oder Pamela Reif. Oder ja, Hitler ist einfach jemand, der den kannst du bei jedem anbringen, ja, ein bisschen alt oder jung oder Hitler ist einfach ein Begriff, ja, das ist in der Mediengesellschaft ist Hitler Hitler, kann man noch mal kurz fallen lassen, ist er bekannt. So, das gilt ja nicht für so viele. Also auch bei Billie Eilish und so, wenn du der Ältere fragst, wer ist das, und bei Barbara Streisand, wenn du die Jüngere fragst, wer ist das, bei Hitler Hitler läuft einfach, ja.
Und ja, aber bist du sicher, dass das auch noch so in Generationen Z nennt man das, glaube ich, so. Die Pamela Reif gucken, läuft das da auch noch so? Da bin ich mir gar nicht mal so sicher.
Auch da läuft Hitler noch, natürlich eher als Meme und so, aber laufen ist laufen, ja, mehr muss ja nicht. Wie Stromberg sagte, mein Opa, dem wurde, ja, wie, es läuft ja. Und dann Stromberg fragt, ja, läuft so, ja, läuft. Und dann fragt Stromberg so, baut danach, ja gut, meinem Opa haben die Russen im Krieg ein Bein weggeschossen. Der lief auch, im Prinzip. Aber die Frage ist ja, wie? Die Frage, finde ich, stellt sich, du hast mir gerade ein Video geschickt.
Ich habe dir kein Video geschickt.
Steht hier aber.
Wo denn?
In Skype. Hast gerade beendet die Aufnahme?
Nein.
Na gut, dann machen wir weiter.
Warte mal, stopp mal ganz kurz.
Ja.
Du hast vollkommen recht, die Aufnahme hat beendet und macht automatisch weiter, oder?
Ja, aber muss ja dann nichts zu Schlimmes heißen, ne?
Nö, dann geht's wahrscheinlich einfach weiter.
Ja, ist gut. So ein nettes, retardierendes Moment, ne? Naja, auf jeden Fall, in der Versicherung bei Stromberg Kapitol, von wegen Sturm auf Kapitol und so, da kann man sich sicher fragen, als Versicherungsabteilungsleiter, die Frage ist, wie es läuft. Bei der heutigen Aufmerksamkeitsökonomie ist überhaupt nicht die Frage, wie es läuft. Die Frage ist, ob es läuft und Hitler läuft. Ob als Meme oder als Schreckgestalt bei Guido Knopp ist auch vollkommen egal. Abgesehen davon, dass der große Unterschied zwischen Guido Knopp und Meme auch nicht da ist. Aber,
Ich weiß nicht, ob ich da widersprechen würde, weil ich glaube, so klar, man hatte früher jeder auch wir sogar in Nordrhein-Westfalen im Geschichtsunterricht Guido Knoptokus mal geguckt und musste die dann so kritisch sich damit auseinandersetzen und so, was man dann halt macht. Aber ich glaube nicht, dass sich diese Generation Z oder wie auch immer noch im Ansatz für sowas interessiert. Ich glaube, denen ist vollkommen egal, was Guido Knop über Hitler sagt. Ich glaube tatsächlich, da ist dann Pamela Reif und so im Kommen und kann man schlecht finden, kann man aber auch zumindest mal unterhaltsam finden.
Ja, klar ist denen egal, was Guido Knopp sagt, aber Hitler ist trotzdem eine Figur für die. Mit wie viel die aufgeladen ist oder wie sinnhaltig die überhaupt noch, es ist ja egal. Der Name, die Marke Hitler, ist ja vollkommen egal, für was die steht. Hauptsache, es bleibt die Marke Hitler von verschiedenen Leuten verschiedenartig auffüllbar. Die läuft in jede Generation rein. Das würde ich schon ganz entschieden so sagen. Aber was man dem Typen da sagen könnte von wegen Reaktion über Hitler reden, das ist schon ein Problem, das wir haben und das man heute so hat. Und zwar, jeder darf halt so ein bisschen salopp oder ja gut, das war halt irgendwie ein Irrer oder so. Manche Rechten sagen dann irgendein linker Irrer oder andere halt so ein Nazi-Irrer und Hitler, wie war er denn so, was hat er gegessen und so. Aber wir, oder wenn man halt als konservativ gilt oder als rechts gilt, ist das eine andere Nummer oder kann man das kaum bringen? Und das ist auch so ein Problem von mir, wäre ich nicht durch Schilling und so durch ganz wenige Bezugspunkte kulturell, würde ich nicht hier sitzen und in diesem Podcast sitzen, der irgendwie als nicht links gilt, könnte ich auch viel freier über Hitler und alle möglichen Leute reden, weil ich dann keinem erst mit Fußnoten erklären müsste, dass ich das alles genau aus der modernen Popsicht sehe, wie es heute auch jeder andere oder fast jeder andere sieht, bis auf so einen rechten Narrensaum. Ja, aber das heißt, ich sage es dir ganz offen, ich bin hier eigentlich im falschen Format, auch im falschen Habitat. Das weißt du ja auch. Film.
Ja, ja.
Ich bin ins falsche Habitat gerutscht durch Schilling und so und deswegen werde ich da auch irgendwann wieder rausgehen und da rausfinden. Aber ich finde das, um auch mal eine Lanze für dieses Habitat zu brechen. Ich finde es, auch wenn ich selbst vielleicht nicht jemals wirklich rechts war, politisch, sondern nur da kulturell da reingezogen wurde durch Schilling, ich finde es trotzdem unfair, dass man den Rechten, auch wenn ich zu den mich nicht zählen würde politisch, wie das so, also zumindest nicht zu diesen modernen Rechten, wie es heute so gilt, so Volk retten und so, Deutschland retten, das interessiert mich ja nicht. Aber trotzdem finde ich es unfair, dass man denen das nicht zugesteht, genauso mal locker über Hitler reden zu können, wie es jeder andere auch macht. Dass man immer direkt denkt, ja, wie ernst meinen die das?
Ja, dieses. Allerdings ja. Mit fair und unfair kommen wir natürlich nicht weit. Und ich musste dann natürlich in dem Punkt, was du sagst, du bist da reingerutscht. Sicherlich sind wir alle irgendwo reingerutscht, wie der ganze Kontinent in irgendwas reinrutscht. Aber ich würde doch sagen, vielleicht könntest du das in einem linken Podcast. Also würden wir jetzt, das habe ich ja dir auch schon mal vorgeschlagen, dass wir einfach mal eine Folge so tun, als seien wir, sag ich mal, Linksliberale und überreden über irgendwas. Sicherlich könntest du das auch, aber ich glaube, und das hast du ja quasi am Anfang der Folge auch schon widerlegt, wenn du dann nachts durch deine Hoffmannsthal-Biografien schreitest und so, weiß ich nicht, ob dir nicht dieses rechte Kultur- oder konservative Kulturhabitat doch eher liegt als das andere. Meine Vermutung, meine These aus der Ferne.
Ja, natürlich, das ist ja gar nichts anderes vorstellbar. Für mich ist ja vollkommen klar. Aber das ist ja dann noch ein Grund mehr, mich da rein zu vertiefen. Und also wenn ich die Wahl habe zwischen die alte Welt in Hofmannsthal biografischen Abrissskizzen zwischen Buchdeckeln mir aufblühen zu sehen oder ob ich da mit irgendwelchen Vollidioten irgendein Volk, ein sogenanntes, oder Demokratie retten will, ja, sorry. Also
das ist ja mal sowieso klar. Gut. Ja, ich wie gesagt, ich frage mich nur, inwiefern
abgesehen davon, linksliberal, auch Leute, die sich heute für Faschisten halten, jeder ist im Grunde linksliberal von einem gewissen Standpunkt aus, ja. Also auch heute, die wenn du irgendwie als harter Rechtsextremer oder als Ethnozentrist heute sagst, ja, wir müssen ja auch irgendwie noch gucken, dass wir hier auch erhalten bleiben, ja. Und es gibt nur noch so und so viel Prozent Weiße auf der Welt, ja. Das ist ja eine absolut linksliberale Argumentation, ja. Ein richtiger also wie Lisa Eckart sagt, ja, Lisa Eckart sagt ja, Hitler hätte nicht gesagt in Dresden mit der Pegida-Fahne, ja, das hier ist unser Land, sondern Hitler wäre nach Nordafrika gegangen, hätte da eine Hakenkreuzfahne reingepflanzt, gesagt, das hier ist unser Land, ja. Und wenn heute Leute sagen, ja, lasst uns doch die Selbsterhaltung und so, das ist ja alles irgendwie Minderheitenschutz und linksliberal. Also das wirkliche Rechte, gab es die jemals? Frage 1. Zweitens, wenn, sind sie tot?
Ja, und das spielt natürlich alles auch in meine These hinein, dass diese ganze Influencer-Welt oder diese Influencer-Generation Z-Weltsicht, die wird das alles auflösen, dieses Politische. Denen ist vollkommen, also wenn wir uns jetzt, oder nicht wir, aber Leute, die uns hören, sicherlich auch darüber beschweren, dass im Deutschlandfunk gegendert wird oder bei den ZDF-Nachrichten. Das ist Generation Z, Influencer, Pamela Reif und so, denen ist vollkommen egal, weil die gar nicht wissen, was ein Deutschlandfunk ist. Und das haben wir schon oft gesagt, das ist natürlich auch eine Welt, da können wir uns darüber freuen, dass es mal, dass die Welt gewinnt und die andere verdrängt.
Ja, und wir können mal was so die Frage rechts-links angeht, eine ganz alte Frage beantworten, die unter einem Podcast mal gestellt wurde, die wir bisher nie beantwortet haben. Und zwar, als es um den Volksbegriff ging, wo mal von uns das Wort fiel, man darf keinen ethnischen Volksbegriff haben, man muss einen romantischen Volksbegriff haben. Ja, und als dann gefragt wurde, was ist denn ein romantischer Volksbegriff, haben wir nicht darauf geantwortet, weil die Frage auch ein bisschen spät erst kam, nachdem der Podcast hochgeladen wurde. Und die Antwort ist, das Romantische am Volksbegriff ist, dass der Wortteil Begriff wegfällt. Ja, also ein romantischer Volksbegriff fragt sich ja nicht, was ist ein Volk, sondern ein romantischer Volksbegriff, da hast du so grobe Urbilder, ja, Mädchen auf der Wiese, und auch wenn da so ein fremder Mann aus dem Morgenland kommt, sagt man ja, oh, Spielmann und so, und was ist deine Mützentracht und so, ja, da so Gedanken wie, ja, wie viel Prozent ist jetzt da und Sozialversorgung und verdrängt er meine Kultur und so, da waren 100 verschiedene Kulturen in diesem Heiligen Römischen Reich, Flickenteppich, die sich gegenseitig da dauernd befruchtet oder je nachdem, wie man sieht, bedrängt haben, dass diese ganzen modernen Fragen, auch dieser ganze diskursive Müll, der allein nur möglich gemacht wurde durch die Gründung des Nationalstaates, das kann alles weg. Also ich bin sehr für wirklichen Partikularismus, ja. Partikularismus ist doch nicht ein Volk, ein Nationalstaat, eine Rasse. Partikularismus setzt an beim Individuum, wenn man es ernst meint, ja.
Ja, und viele unserer Zuhörer haben sicherlich, oder weiß ich nicht, viele unserer Zuhörer möchten ja auch jetzt nichts Böses unterstellen, aber das war doch zum Beispiel dieses Jahr so Jubiläum der Reichsgründung 1871 und so, das sind doch Sachen, das war für mich sehr schwer nachvollziehbar, wie man da ernsthaft mit irgendwelchen Grafiken und sich politisch da in eine Reihe von Bismarck stellen kann, muss ich mal an dieser Stelle sagen. Liegt mir sehr, sehr fern. Und ich hoffe, anderen Zuhörern auch. Und dir vermutlich ohnehin.
Ja, ich möchte ja keine Vorschrift machen, das kann jeder halten, wie er will, aber ich sag mal, man muss nicht gerade das Ägyptische Reich sein, um über Preußen zu lachen. Ja, man kann auch
man kann auch tiefer anfangen.
Über Preußen dürfen auch wirklich weit untere Klassen noch lachen. Und ich lache auch. Also dieses Ganze dann auch Österreich angreifen, ja, so eine arme schwangere Frau wie Maria Theresia angreifen. Also zu Recht ist das ganze Preußen. Auch Schilling schrieb mal so einen Brief, da stand drin, dass der Prinz von Homburg, dieses große Preußendenkmal, wurde geschrieben wohl exakt, mathematisch exakt genau in dem Mitteljahr zwischen der Gründung Preußen und der Zerstörung Preußen. Und Zerstörung Preußen hat er angesetzt mit 1945 und Gründung Preußen mit, ich glaube, 1695 oder wann das war. Und dann irgendwo 18 musste da selbst ausrechnen, was genau dazwischen war. Es muss mal ein bisschen früher gegründet worden sein, ansonsten passt es nicht, als 1695, ja. Und diese große künstlerische Preußenblüte mathematisch genau zwischen Gründung und Ladenschluss Preußens. Ja, was soll ich sagen? Also dieses ganze Preußen, da sind die Aphorismen bekannt, die Abschätzungen, die es darüber gibt. Ich kann die alle unterschreiben. Für mich hat das auch mit Deutschland wenig zu tun. Also, aber das muss ich ja nicht erklären. Es ist ja bekannt, was mein Deutschland ist.
Ja, das haben wir auch oft erklärt. Ja. Aber eine Sache möchte ich noch zu dieser liberalen Moderne sagen. Ich weiß nicht, gehst du vielleicht auch drauf ein? Du hattest ja gesagt, irgendwann wird doch mal ein Straußbändchen von dir besprochen. Ich weiß gar nicht, ob der Bockgesang da auch drin ist.
Doch, ja.
Ja, und da finde ich, also so Strauß, der natürlich reaktionär ist, aber auch für alle Rechten als Ikone gilt. Und das hatte ich dir auch, glaube ich, schon mal in der Sprachnachricht.
Ja, aber sorry, der Strauß ist, kannst direkt weitermachen, aber Strauß ist viel zu locker, als dass die den bewundern dürften. Also das kommt auch aus jedem seiner
Essays. Das ist ja gerade der Punkt, ja, das meine ich ja auch, dass er auch in dem Bockgesang schreibt, dass bewundernd über diese liberale Moderne schreibt, dass er die. Also dass dieses System, diese Welt irgendwie die ihr immanente Kritik also kultiviert und absorbiert hat und er das ja auch verteidigen will, dass diese Kritik daran in Form von modernen Sachen, die Film und so weiter, eine gewisse kulturelle Stellung gekriegt hat. Und das hat vermutlich kein anderes System geschafft, die Kritik an sich zu einem Pop-Konsumgegenstand zu machen. Und diesen Punkt wollte ich mal eben machen, auch wenn wir über Pop sprechen, dass das, denke ich, der Ansatzpunkt ist, wo auch meine Begeisterung für einige Aspekte von diesem Pop ist. Und natürlich gleichzeitig auch, dass Strauß da einen extrem wichtigen Punkt trifft, den sich viele Rechte mal zu Herzen nehmen sollten. Ja.
Sicherlich, ja. Was hast du was zu deinem Deutschland sagen? Das ist vielleicht weniger klar umrissen als meins.
Ja, Mann, ich habe das nicht. Das wird auch die wenigsten überraschen, aber mein Deutschland, das hatten wir auch schon mal, ich glaube, ganz am Anfang auch gefragt, wie ist unser Deutschlandbild? Und da schrieb mir auch ein Freund, der dann den Podcast gehört hatte, ja, wo ich dann, glaube ich, auch schon sagte, dass ich da wenig Beziehung zu habe, aber natürlich hat man das irgendwie über die Landschaft und über die konkreten Beziehungen, die man hat, aber jetzt so ein entworfenes Deutschland vom Tableau, da kann ich wirklich nicht mit dienen. Und ja,
deswegen. Nee, nicht vom Tableau, nicht so im Sonderangebot und so, aber so gewisse Linien oder so in der Geschichte, die als deutsch gilt. Ja, es gibt ja so viel. Preußen, das ganze andere, die ganzen südlichen katholischen Geschlechter, die ganzen Jahrhunderte. Wo ist punktuell irgendwas, wo du sagst, das war gut?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die ich jetzt auch relativieren könnte, aber natürlich Heiliges Römisches Reich, deutsche Nation, das sind natürlich dann schon Dinge, die am interessantesten wirken, auch mit diesem,
ja überhaupt. Aber das ist ja nicht punktuell, das sind ja auch wieder 1000 Jahre und
mal irgendwas. Aber ich sollte jetzt ein Datum nennen oder so.
Nee, nicht gerade ein Datum, aber zum Beispiel, das, auch dieses wunderbare Heilige Römische Reich, also du merkst ja, das ist zwar ein langer und schöner Tod, den da stirbt, aber das fängt ja schon irgendwie auch mit der ganzen frühen Neuzeit und so an. Also wo siehst du dich da? Siehst du dich im 11. Jahrhundert? Siehst du dich so eher bei der Gründung, bei Otto, oder siehst du dich auf diesem Renaissance-Höhepunkt? Was findest du gut?
Ganz, ganz schwierige Frage. Sehe ich mich, glaube ich, erstmal überhaupt nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich mich tatsächlich, kann ich dir nicht so punktuell raussuchen, wo ich dann einen Punkt habe, den ich dann idealisiere und da gerne hin möchte.
Na gut.
Und ja, ich weiß nicht, überrascht dich wahrscheinlich nicht oder dürfte dich, glaube ich, nicht überraschen,
dass
ich
sowas nicht habe. Nehmen jede Antwort, ja. Mhm.
Ja, viel weiter kann die auch, glaube ich, gar nicht gehen bei mir.
Gut.
Das haben wir auch schon oft gesagt, dass dann wirklich mein Interesse an diese ganz. Also nicht, dass das jetzt etwas ist, wo ich dann leben möchte oder so, aber wo dann mein Interesse wirklich an diesen, ja, weit zurück vor Ägypten, Zweistromland und so weiter, dass das irgendwie schon noch einen größeren Reiz hat, weil das wirklich so weit weg ist und so viel Raum für Projektionen lässt, dass da sehr viel offen ist.
Na, nur finde ich, dass wir in der deutschen Geschichte Perioden haben, die ferner sind als jedes babylonische Altreich und so. Also die Gotik,
was denkst du?
Die Gotik ist ferner als das alles da. Also die Gotik ist ja fast auch schon nicht mehr historisch, so fern ist das. Für meine Begriffe zumindest.
Was findest du denn besser, die Gotik oder quasi so romanische? Also wenn wir bei Kirche bleiben, gotische Kirchen, gotische Architektur oder romanische?
Ja, das ist ja keine Frage, natürlich gotische. Ja,
ja, tatsächlich.
Ja, sicher.
Ich hätte auch immer gotische gesagt, aber ich habe mir, dieses gotische hat natürlich, findest du nicht, dass das gotische auch was Bedrohendes hat, was Bedrohliches, dass das Erhabene, ich glaube, das schreibt sogar auch Freud, dass das Erhabene da drin bedrohlich wird durch die Gotik und dass es im Romanischen ja sowas Anwesendes hat, sowas Selbstverständliches und in der Gotik sowas, ja, sehr zielgerichtetes?
Ja, also das Romanische hat so noch was Vermittelbares. Das Romanische hat die Anker im Grunde noch nicht gelöst. Das Romanische ist noch in der Welt, auch in der Natur und so verhaftet. Das Gotische gleitet einem vollkommen weg und ab. Ja, also das Gotische löst sich doch sehr von den Gesetzen, die bis dahin galten. Und deswegen wirkt es auch fast unhistorisch, ja.
Ja, und wie gesagt, für mich ein bisschen bedrohlich oder zumindest, dass es mich zu diesem Punkt bringt, wo ich denke oder wo ich erschrecke, wo ich zurückschrecke vor dieser, ja, vor dieser Größe, vor der Dimension, vor dieser Gewalt, die da irgendwie drin steckt. Wenn ich eine romanische Kirche betrete, habe ich da ein viel größeres Wohlempfinden.
Renaissance, würde ich sagen, klar, krasse Genies, die Baumeister, auch Barock, gute, feine katholische Asam-Leute mit krassen Vornamen, Egid Quirin Asam und so, die Sachen da gebaut haben. Romanik, wackere Leute, wackere Bauleute, aber bei der Gotik drängen sich mir Fragen auf, die ich sonst nur von Däniken kenne. Und zwar, dass ich eine gotische Kathedrale sehe und mich frage, erstmal ehrlich, die Menschen können es nicht gewesen sein. Wer hat das gebaut?
genauso
wie Däniken zu den Pyramiden. Und das schafft nur die Gotik, finde ich, bei mir so Fragen.
Genau, ja. Und das meine ich auch. Das lenkt dich auf eine ganz andere Dimension, als das Romanische tut. Wo das Romanische, die irgendwie dieses, ja, die Göttlichkeit oder was auch immer so selbstverständlich nahe bringt, wo das, ja, wo das, wo du dich bei dem Gotischen fragst, wo kommt das her, und so ein Schaudern dich durchfährt. So.
Aber die Frage sollte man sich doch öfter stellen. Also die Frage wie, wer hat das gemacht? Wo man sich ganz sicher ist, ja, ein Mensch kann es ja nicht gewesen sein. So Fragen drängen sich einem deutlich zu selten auf heutzutage.
Ja, obwohl man natürlich auch nicht abgleiten darf in sowas, in solche konservativen Architektur-Mima, die dann irgendwie so einen modernen durchsichtigen Kasten neben was Gotisches stellen und sagt, die Moderne ist AIDS oder warum bauen wir nicht so?
Da ist aber auch die Gotik zum Glück, weil auch diese Leute dann den entsprechenden Geschmack nicht haben, unterrepräsentiert, da kommen dann eher so, also ich sag mal, ich will es nicht gegen die Renaissance oder so hetzen, ja, aber was irgend so ein moderner Gropius oder Van der Rohe oder Frank Lloyd Wright Bau ist, manche Renaissance-Sachen, die daneben posten und das dann für einen großen Unterschied halten, ist einfach nur die Entsprechung in das andere Jahrhundert dann gemorpht. Ja? Aber der wirkliche Gegensatz zu dem, was die hassen, den kennen die, glaube ich, gar nicht.
Was meinst du denn, was wäre der wirkliche Gegensatz?
Ja,
das oder wollte ich das Frage nicht stellen?
Ja, wäre vielleicht besser gewesen. Aber die Sache ist, bei diesem ganzen Bauhausmüll, wo die sagen, ist doch doof, ja, das wurde, glaube ich, aus recht ähnlichen Erwägungen gebaut, wie die Sachen, die zuallermeist dann daneben in beabsichtigter Kontrastwirkung posten und sagen, das war doch noch die bessere andere Welt. Da stecken, glaube ich, oft sehr verschiedene Weltbilder dahinter, nur halt in verschiedenen Jahrhunderten. Ja? Und da kann man dann sagen, gut, dann ist es halt die Schuld der verschiedenen Jahrhunderte, dass manches so scheiße und anderes so gut aussieht. Aber ja, ich finde, das sind so verschiedene Spielarten ähnlicher Daseinsgesten oder ähnlicher, wie ist eigentlich der Plural von Habitus?
Kann ich mich nur blamieren, aber
ja, ist auch egal. Es gibt auch irgendwie so eine Twitterin, Habibi-Tus, oder ich weiß es nicht.
Aber
ja,
Habibi ist doch
die Hengame.
Ne? Ich habe mir manchmal notiere ich mir Sachen, die ich im Podcast nochmal ansprechen möchte.
Ja.
Ich habe ganz paar Sachen, also es ist eigentlich ganz wenig. Und da habe ich eine kryptische Notiz, die ich gerade angucke und frage mich, worum geht's da? Die habe ich anscheinend irgendwie in Anschluss an unsere Sprachnachricht mal notiert. Und da steht drauf, Staubsauger kaufen, Welt geht nicht unter. Was hat es denn damit nochmal auf sich?
Klingt wie eine Regieanweisung in einem meiner Stücke, ja.
Ja, ich glaube, das mal. Naja, sehr verrückt.
Ja, wo der Schauspieler dann so enttäuscht ist, ja, der hat sich auf den Untergang. Nee, aber Staubsauger kaufen, Welt geht nicht unter.
Das ist jetzt so ein Stichpunkt.
Müsste es nicht eigentlich umgekehrt sein vom Text her?
Geht nicht unter Staubsauger. Ja, ich weiß es auch nicht. Aber eine Frage, die ich dir schon ewig stellen wollte, die ich mir notiert habe, und hier steht als Stichwort André Rieu. Wie findest du André Rieu? Und da bin ich sehr gespannt auf deine Antwort.
Ja, er ist besser als Richard David Precht, um es als altes Lutherdijk-Meme aufzugreifen.
Das ist klar, aber findest du ihn jetzt peinlich, weil er total übersteuert, oder findest du ihn gerade deswegen gut?
Also musikalisch, wenn ich die Augen zumache, ist es natürlich nicht gut, aber ist so auf normalem heutigen produzierbaren Benjamin-mäßig gesprochen Niveau. Ja. Allerdings, wenn ich die Augen aufmache und die Ohren zu und seine dümmlichen Mimiken mal ausblende, erinnert der Mann mich ja auch an große historische Vorbilder, ja, wie Talleyrand und so. So rein Physiognomie und Frisur und so heißt der schon interessant. Man darf ihm halt nur nicht beim Reden zuhören, das ist das Allerschlimmste. Bei der Musik zu hören kann auch schon schlimm enden. Aber so allein als Figur ist er noch nicht schlimm. Schlimm fängt es an zu werden, wenn er sich bewegt. Ja.
Dann lass mich die Standardfrage stellen, ist das konservative Revolution oder Disneyland, was er macht? Weil ich habe neulich aus Zufall, wurde mir dann, wie das manchmal so ist bei YouTube, er kam in der Burana von ihm reingespült, irgendwie live in Maastricht oder so. Und ich habe wirklich mich totgelacht, weil es war so farbenfroh und es war wirklich, das kann ich nur jedem empfehlen, sich das mal anzusehen.
In Maastricht, also, dann wurde da also schon zum zweiten Mal der Untergang dieses Erdteils besiegelt. Ja.
Ja.
Erst durch den Vertrag und dann durch ein Rieu. Naja, gut. Also übrigens, Habermas meinte jetzt, dass das neue Corona-Ding, dass der immer noch lebt, ja, dieses neue Corona-Dings und die neuen Schritte in Richtung Europa seien das größte, progressivste vor Europa seit Maastricht. Ja. Da hat nochmal die Marke Maastricht einen ziemlichen Schlag bekommen. Ich habe schon meinen ganzen Hass auf Maastricht vergessen und er hatte ihn nie. Ja. Und seit Habermas das gesagt hat, bemühe ich mich wieder darum, Maastricht zu. Also der Mann ist auch oft kontraproduktiv, der Habermas. Ja.
Ich weiß, ich bin ein friedfertiger Mensch und ich mag Leute auch grundsätzlich und Menschen und die ich treffe und so. Und Habermas habe ich noch nicht getroffen, aber Habermas ist, glaube ich, mein Foucault. Weil Habermas finde ich so unausstehlich. Ich habe zwei Sätze von dem gelesen und keine Videos geguckt. Ich kann das nicht aushalten. Ich weiß nicht wieso. Es ist unausstehlich für mich, dieser Mensch. Doch, natürlich kannst du das nachvollziehen.
Ich bin auch natürlich sehr jetzt wieder beseelt von der Überzeugung, dass ich ja doch immer, jeden Menschen liebe ich ja als solchen irgendwie. Also, jeder ist irgendwie auch gemein von Gott und ich bin da eigentlich gegen keinen Menschen. Nur manche wird man sich eben dann länger anhören können, andere weniger lang. Die Sache mal bei Habermas, die Frage ist auch, wann ist Habermas möglich, ja? Und dieses in Corona ist es ja nochmal potenziert geil für ihn, ja, noch weniger gesehen werden, noch weniger verschwinden hinter den Kulissen, noch weniger managen und Fäden ziehen und so Rädchen aufdrehen an Marionetten und so im Hintergrund agieren. Aber dass man das tun kann, im Hintergrund agieren, weil die Vorhänge zugezogen sind, da solche Figuren gibt es nur in, gut, die gibt es in jeder Zeit, aber dass solche Figuren Macht gewinnen, ist ein genuin modernes Phänomen. Da muss man auch dann wirklich mal sagen, was man meint mit reaktionär. Ja, ich meine da wirklich viele, viele, viele Jahrhunderte zurück, bis zu der Zeit, als die Merowinger-Könige dem Volk auf dem Schild, wo die hochgehoben wurden, präsentiert wurden und wo vollkommen klar war, kein blonder Haarschopf und kein diese typischen Merowinger-Attribute, ja, dann wurde man da sehr, sehr skeptisch, dort direkt auch mal weggemeuchelt und so. Und wie ein König aus, und wenn ein König nicht so wirkt, sich darstellt von seinen Bewegungen und wie man sich einen König vorstellt, der Louis XIV da gemalt von sind Rigaud und so, da strahlt ja alles was aus. Um Habermas so zu malen, da braucht ein Leipziger Nachwuchsporträtist ja viel Fantasie. Ja. Und das ist was sehr Modernes und das ist kein Grund, anders als die Zentralheizung oder Jazz oder McDonald's, kein Grund, für den man die Moderne jetzt vergöttern muss.
Das denke ich aber wohl auch. Ist das unser dein Schlusswort in diesem Fall? Oder möchtest du noch was?
Wollte noch mal den Kreis schließen zu ganz am Anfang, ja? Denn da hieß es ja, wie offen und wie prägsam und bleiben die verschiedenen Kunstformen, ja. Und also wenn man das so erstmal so ein offenes Spiel ansieht, welches Spiel ist zuerst vorbei? Also
sind wir jetzt bei Gotik und Romanik oder wo sind wir jetzt?
Nee, bei Musik, Literatur, Kunst und so.
Ach so, ja.
Und wenn du, also wenn du es so als Brettspiel jeweils vorstellst, ja, dann ist ja das, die Literatur ist so ein ewiges Monopoly, das nie endet, weil dauernd irgendwelche neuen Häuser und Straßen dazukommen, ja. Ist ja klar, die werden ja erfunden und so. Aber die Musik ist ein Spiel, das echt, irgendwann ist das vorbei, ja. Und alle Musiker sagen ja auch, ja, zwei Drittel von dem, was man musikalisch überhaupt mit den Tönen, die wir haben, machen kann, hat ja Bach gemacht, von daher Pech gehabt. Ich habe einen Verse von Gottfried Keller und nach denen würde ich dich gerne fragen, wie siehst du das als Macher eines Kulturpodcasts? Bist du eher für so eine Offenheit, für so eine Kunstart, wo du weißt, das endet nie? Wie Colt Murray ja auch über das Battle zwischen Kunstwissenschaft versus Philosophie sagt, das Battle endet nie. Also bist du eher für sowas Offenes wie Literatur, wo du weißt, ist nie vorbei, ist ewig offen, ist wie, ja, wirklich grenzenlos? Oder fühlt man sich auch geborgen in einer Kunstform, wo man weiß, kann man vielleicht nichts mehr Großes machen, aber immerhin ist man unter sich und muss sich nicht dieses Gelaber von irgendwelchen neuen Leuten anhören? Also von Gottfried Keller, ja, willst du noch was sagen davon?
Achso, oder willst du jetzt, ja, ich würde das jetzt beantworten, oder möchtest du noch was sagen?
Genau, erst so, um in die Stimmung zu kommen, dass du antworten kannst, ja.
Das ist, ja, bitte.
Dann wird deine Antwort sicherlich melodischer besser, ja. Das Gedicht von Gottfried Keller, also die paar Verse zeigen halt, dass ja die Musik gibt Leuten was an die Hand an Möglichkeiten und die Möglichkeiten sind dann irgendwann erschöpfend. Das ist für andere Kunstformen eigentlich unvorstellbar, denn die Gestalten wandeln sich, die Worte wandeln sich, die Töne eigentlich nicht. Ja. Also Gottfried Keller. Also streicht die alte Geige Pan, der alte laut und leise, unterrichtend seine Wälder in der alten Weltenweise. In den sieben Tönen schweift er unerschöpflich auf und nieder, in den sieben alten Tönen, die umfassen alle Lieder. Ich finde das beeindruckend, dass so eine Kunst auch irgendwann mal geschlossen ist, dass man sagen kann, du kannst es versuchen, aber geh doch heim, verkauf doch Brezeln, Bach ist tot. So.
Ja, ist natürlich sehr schön, aber leider ist es ja nicht so. Es ist ja das genaue Gegenteil, dass diese, wenn wir jetzt bei Bach bleiben, wo es wirklich, wo man ja von Melodie bei der Musik sprechen kann, ist ja, wenn wir uns mal sehr zeitgenössische Musik anschauen, das sind ja ein, zwei Töne, das ist ja keine klassische Melodie mehr. Also ja, das ist ja.
Ja, aber gerade deswegen ist es ja, also ich nehme es ja nicht mehr wahr, das ist ja dann eh raus. Also das soll man nicht verbieten, aber es fällt ja dann nicht mehr in diesen Bereich des Spiels. Es ist ja alles.
Es ist keine Musik mehr, ja. Das
ja, klar.
Ja. Ja, aber es, ja, das kannst du tatsächlich so strikt trennen, ja.
Für dich. Bach und heutige Musik, ja.
Ja, das ist, ja, sicherlich kann man das trennen, aber naja, also so ganz davon kommt man ja nicht. Ich war eben einkaufen, da lief Backstreet Boys und ich habe dann eine Stunde lang einen Backstreet Boy-Ohrwurm. Also das ist,
Everybody? Kann mich
dann nicht so. Wie geht's denn? Oder war es Take That? Take That machen eine Revival übrigens, ne?
Mhm. Ich bin auch Fan von einzelnen Songs von Backstreet Boys. Nur muss man ja sagen, das ist ja dann, also interpretatorisch oder wie sagt man denn? Auch kompilatorisch, das ist vielleicht dann doch unendlich, sogar bei nur 7 Tönen. Aber alles, was kompilatorisch wirklich so sinnvoll gottgewollt erscheint, auch da ist irgendwann, finde ich, das Ende absehbar in der Musik. Aber dann wird natürlich du kannst in 1000 Jahren, kann es ja auch einen Flötisten geben oder so, wo man sagt, so einen Flötisten, der Bach gespielt hat, den gab es noch nie. Das ist ja nicht auszuschließen. Das heißt, das endet nie.
Ja.
Aber die reine Partitur, also die Musik als Geistiges, als Abstraktum, das ist irgendwann ausgeschöpft, glaube ich. Ja.
Dann hast du das mit der Musik natürlich ausreichend beantwortet. Eine Frage, die ich aber als Cliffhanger für nächste Folge lassen würde, wo ich mich auch deine Antwort interessieren würde: Warum passt klassische Musik so gut zum Weltraum? Also wenn ich Filme gucke, sei es jetzt Kubrick Space Odyssey oder Hans Zimmer, der bei, wie heißt denn der noch, Matthew McConaughey, der auch im Weltraum spielt. Wo dann immer klassische Musik im Weltraum gespielt wird. Also
Interstellar oder was?
Interstellar, ganz genau, ja.
Ja.
Und wo das eine extrem gute Harmonie ergibt, würde mich interessieren.
Übrigens, Hans Zimmer ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, dass die Musik zwar ausgeschöpft, aber dass noch nicht zwangsläufig heißen muss, dass sie tot ist, ja. Weil Hans Zimmer melodisch, es ist keine Beleidigung, wenn ich sage, dass Leute melodisch kein Genie sind, man heute melodisch kein Genie mehr sein kann, weil das alles schon gemacht haben. Aber was der Mann dann damit, was da ist, macht, ja, so als Arrangeur oder das ist ja trotzdem großartig und auch vollkommen neuartig teilweise. Also Hans Zimmer ist doch ein Beispiel dafür, dass dass diese 7 alten Töne, die umfassen alle Lieder, aber die Töne irgendwann legen sich schlafen, aber die Lieder eben nicht. Und die Lieder, die da sind, die Melodien, die da sind, aus denen kann dann noch viel auch Unerwartetes werden.
Ja, und das würde ich doch ganz gerne auch übertragen auf die Antwort, warum ein Kulturmagazin oder wie steht man dazu? Natürlich braucht man auch diese ganz großen abgeschlossenen Dinge, die hinter so einem Ansatz stehen. Aber es braucht doch sicherlich auch solche Leute wie Hans Zimmer oder auch vielleicht die Form der Literatur, wo sich wo zumindest, also punktuell natürlich nur, aber etwas weitergetragen wird oder es in gewissen Punkten zumindest neu verhandelt wird. Und davon lebt zumindest ein Kulturmagazin aus meiner Sicht, ja.
Ja, und nicht schlecht.
Ja.
Naja, willst du noch zum Abschluss Lieblingssachen von Hans Zimmer empfehlen, dem geneigten Publikum? Ich hoffe mittlerweile, nee,
das also machen, ja? Das posten wir, unsere Lieblingssachen von Hans Zimmer posten wir jeweils in der Telegram-Gruppe. So machen wir das.
Also jeweils. Also
ich eins und du eins.
Eins nur.
Ja, natürlich.
Ja. Wenn, dann wir können auch sagen, wir posten eins in der Telegram-Gruppe und ein anderes nennen wir jetzt.
Ja, dann nenn du eins jetzt und ich poste eins in der Telegram-Gruppe.
Dann hätte ich ja zwei und du nur eins.
Nö, du hast dann in der du möchtest jetzt anscheinend unbedingt eins nennen, ja? Bitte.
Nee, ich möchte, dass du auch eins nennst, wenn ich jetzt eins nenne. Ist auch egal. Also wenn in der Telegram-Gruppe muss ich ja dann das Bekanntere posten, weil der Podcast ist ja der größere Exposure und so. Und deswegen muss ich das Unbekanntere nennen, und zwar also überhaupt mal der Film Prinz von Ägypten. Ja, die ganze Musik ist genial. Und dann You're Playing with the Big Boys Now. Das ist ganz gut.
Ja, also ich bleibe da, was ich eben schon gesagt hatte, dann bei Interstellar, weil das hat meine Begeisterung, ich war immer sehr ängstlich, was den Weltraum betrifft, also auch nachts Sterne schauen und so, hat mich immer extrem eingeschüchtert, aber durch Interstellar, durch diese Synthese zwischen endlosen Weiten und Hans Zimmer hat das doch mein Interesse aus Universum auf den Weltraum gesteigert. Das meine, geht dir das ähnlich? Kannst du so Sterne angucken und drüber nachdenken oder kriegst du dann ein großes ungutes Gefühl?
Nein, da gibt es sogar ein Fachwort, das steht uns nicht gut zu Gesicht, das jetzt zu suchen, wer gegen so. Es gibt sogar so ein Fachwort dafür, was man fühlt, wenn man die Sterne. Es ist natürlich faszinierend, ja. Ich kann mich genau an die Orte erinnern, wo ich am klarsten die Sterne überhaupt noch sieht, ja. Bei mir war es so ein Ort in Sachsen-Anhalt, ja. Wo man wirklich gedacht hat,
verrät ihr das schon alles?
Darf ich ja wohl noch mal lachen,
oder? Es gibt ja verschiedene Orte in Sachsen-Anhalt.
Ja, aber so viele gibt's da nicht.
Weiß nicht. Also ja, doch einige, oder? Zwei.
Welche kennst du denn?
Querfurt, Halle, Röcken und das war's dann auch.
Wahrscheinlich, ja. Nee, aber
naja, doch, es gibt noch einen.
Faszinierend, ja. Nietzsche, Mireille Mathieu. Sterne. Willst du noch irgendwas, ein schönes Abschlusswort zu Sternen sagen? Gibt's da was?
Nee, ich hab da meinen Punkt gemacht zu den Sternen für diese Folge. Na gut. Ich würde dich höchstens noch fragen wollen, warum Nietzsche die Deutschen so gehasst hat, aber das können wir auch gerne nächste Folge diskutieren.
Weil er sie und sich gekannt hat. Also Nietzsche ist kein Vertreter des Deutschlands, das ich hochhalten würde. Das siehst du auch daran, also neulich haben wir sowas gepostet von Nietzsche, also von Bruno Strauß, wie er auf Nietzsche Bezug nimmt und auf Nietzsches Haltung zum Islam. Ja. Und habe auch im Telegram in der Gruppe gesagt, ja, wir müssen das übernehmen und hier Grüße, ich kenne ihn ja, der es geschrieben hat und hier Deutschland, Islam, Bündnis und so. Aber wann fällt solchen Leuten mal auf, dass sich zum Islam zu dieser Stärke und Vitalität und Virilität des Islam, gegen die ich weiß Gott nichts habe, ja. Aber warum fühlen sich da gerade genau die Deutschen dazu hingezogen, die selber von dieser Virilität, Vitalität nichts verkörpern, ja? Also Nietzsche, auch Himmler und so, das sind dann die großen Islamfreunde, so bebrillte, schmächtige, asthenische, arme Menschen, die, wenn überhaupt, in ihren Büchern leben und ansonsten mit so einem Übermenschen wie George wenig gemein haben.
Gut. In diesem Sinne, ein Auf Wiedersehen.
Ja, auf Wiedersehen.